Ja, also allein mit Gottes Wort geht es auch weiter. Und zwar mit der Lesung heute aus Exodus, also dem 2. Mose, Kapitel 4, ab Vers 18 bis 31. Ihr findet das auch in euren Blättern, die ihr hoffentlich am Eingang bekommen habt. Es knüpft an so ein bisschen, wir hatten die letzte Predigt zu dem Thema einfach, dass Mose sich gewehrt hat, einfach Gott da zu folgen und da berufen zu werden. Und ab 18 geht es jetzt weiter. Ist überschrieben ein Stück weit mit Rückkehr nach Ägypten. Da ging Mose zurück zu seinem Schwiegervater Jitro und sagte zu ihm: Ich will zu meinen Brüdern in Ägypten zurückgehen und sehen, ob sie noch am Leben sind. Und Jitro sprach zu Mose: Geh in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian: Geh zurück nach Ägypten, denn alle, die dir nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da nahm Mose seine Frau und seine Söhne und setzte sie auf den Esel und kehrte zurück in das Land Ägypten. Und Mose nahm den Gottesstab in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose: Wenn du nun gehst nach Ägypten, zurückkehrst, denke an alle Wunderzeichen, die ich dir in die Hand gegeben habe, und tue sie vor dem Pharao. Ich aber werde sein Herz verhärten, und er wird das Volk nicht ziehen lassen. Dann sollst du zum Pharao sagen: So spricht der Herr: Israel ist mein erstgeborener Sohn, und ich habe dir gesagt: Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir diene. Du aber hast dich geweigert, ihn ziehen zu lassen. Sieh, jetzt töte ich deinen erstgeborenen Sohn. Unterwegs aber, im Nachtlager, trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und schnitt die Vorhaut ihres Sohns ab und berührte damit seine Füße und sprach: Ein Blutbräutigam bist du mir. Da ließ er von ihm ab. Der Beschneidung wegen sagte sie damals: Blutbräutigam. Und der Herr sprach zu Aaron: Geh in die Wüste, um Mose zu treffen. Und er ging und traf ihn am Gottesberg und küsste ihn. Und Mose sagte Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt, und alle Zeichen, die er ihm aufgetragen hatte. Dann ging Mose mit Aaron, und sie versammelten alle Ältesten der Israeliten. Und Aaron sprach alle Worte, die der Herr zu Mose gesagt hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volks. Und das Volk glaubte. Und sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend gesehen hatte. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder.
Ja, danke für die Lesung, Jan. Es ist kein ganz einfacher Text. Es geht um Beschneidung. Moses Problem ist, dass er seinen Sohn nicht beschnitten hat. Und vielleicht ist die direkte Anwendung davon, dass wir uns auch scharfe Steine nehmen und unsere Jungs einer nach dem anderen nach oben rufen. Ich denke, uns ist klar, dass das kein einfacher Text ist. Und für viele von uns sind das auch keine einfachen Worte aus dem Mund Gottes. Warum beten wir also nicht, dass Gott uns sein Wort deutlich macht? Himmlischer Vater, wir hängen von dir ab, wenn es darum geht, dein Wort zu verstehen. Und so bitten wir dich nun um deinen Geist, dass wir dein Wort nicht nur verstehen, sondern dass es auch in unseren Herzen und Gedanken verwurzelt und dass es Frucht trägt, damit wir verändert hinausgehen in diese Welt durch dieses Hören deines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Ja, es sind unerwartete Worte. Hier heißt es: Mose kommt an den Rand des Todes. Der Herr tritt ihm entgegen, Vers 24, und wollte ihn töten. Unerwartet kommen sie deshalb, Weil Gott schließlich Mose selbst seit Jahrzehnten auf diesen Moment vorbereitet hat. Die Tochter des Pharao rettete Mose aus dem Nil und adoptierte ihn als ihren eigenen Sohn. Am Hof des Pharao erhielt er so eine erstklassige Erziehung. Er beginnt dann allerdings, sich stark mit den Israeliten zu identifizieren und versucht, sie aus eigener Kraft zu retten. Das geht gründlich schief und er muss nach Midian fliehen. Aber auch dort bereitet Gott ihn auf diese große Aufgabe vor. Und schließlich begegnet er ihm hier am Berg Horeb persönlich und gibt ihm den Auftrag, führe mein Volk aus Ägypten. Gott hat viel in Mose investiert. Zuerst war Mose natürlich zögerlich, das können wir verstehen. Doch hier in Vers 20, da lesen wir, Mose nahm den Gottesstab in seine Hand. Der Gottesstab, das ist der Stab, mit dem er die Wunder vollbringen wird. Mose ist bereit und er ist entschlossen, Gottes Auftrag auszuführen und sein Volk zu befreien. Und so setzt er seine Familie auf den Esel. Los geht's. Mose darf sich relativ sicher fühlen, denn Gott selbst hat ihm ja zugesichert, in Vers 19, alle, die dir nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Doch beim ersten Halt im Nachtlager, da lesen wir in Vers 24, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten? Mose töten? Den Mose, den er für diese Aufgabe auserwählt hat, in den er so viel investiert hat, töten? Es ist sicherlich das Letzte, was wir an dieser Stelle erwarten würden. Wie passt das in Gottes Plan? Wie wir sehen werden, lernt Mose hier eine neue Seite Gottes kennen. Er macht eine neue Erfahrung mit Gott und die lautet, dass Gott nicht mit zweierlei Maß misst. Gott ist ein gerechter, ein unparteiischer Gott, der Mose, das werden wir sehen, nach demselben Maßstab behandelt wie den Pharao. Schauen wir uns das an. Am Anfang hier sieht noch alles ganz gut aus. Gott signalisiert Mose, dass er nun sicher nach Ägypten zurückkehren kann. Seine Widersacher sind gestorben, Vers 19. Alles läuft nach Plan und auch wenn wir weiter lesen, dann sieht es weiterhin gut für Mose aus. Denn im nächsten Abschnitt macht Gott deutlich, dass er seine Macht zur Errettung seines Volkes gebrauchen wird. Lesen wir das in den Versen 21 bis 23. Dort heißt es, der Herr sprach zu Mose, wenn du nun gehst und nach Ägypten zurückkehrst, denke an alle Wunderzeichen, die ich dir in die Hand gegeben habe, diesen Stab, und tue sie vor dem Pharao. Ich aber werde sein Herz verhärten und er wird das Volk nicht ziehen lassen. Dann sollst du zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich habe dir gesagt, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir diene. Du aber hast dich geweigert, ihn ziehen zu lassen. Sieh, jetzt töte ich deinen erstgeborenen Sohn. Israel wird hier zum ersten Mal als erstgeborener Sohn von Gott bezeichnet. Und die Bedeutung ist klar. Also es ist ein kollektiver Begriff für das Volk. Aber die Bedeutung ist doch klar. Israel ist für Gott kostbar wie ein erstgeborener Sohn. Die, die Kinder haben, wissen, wie kostbar dieses Leben ist. Um diesen Sohn aus der grausamen Unterdrückung des Pharao zu befreien, setzt Gott seine Macht über Leben und Tod ein. Und er sagt, Sohn für Sohn, du raubst mir meinen Sohn und willst ihn nicht ziehen lassen, jetzt raube ich dir deinen. Man muss erst mal schlucken, denke ich mal, wenn man diese Worte hört. Sie sind nicht leicht verdaulich und werden hier auch nicht weiter erklärt. Es ist nur ein Vorblick auf das, was geschehen wird. Das heißt, wir müssen weiterlesen im Buch Exodus, damit wir wirklich ihre Bedeutung auch klarer verstehen. Aber die Logik des Urteils kann man schon jetzt kaum abstreiten. Sohn für Sohn. Und wir sollten uns an dieser Stelle daran erinnern, dass Gott eben durch dieses Handeln seinen erstgeborenen Sohn errettet. Durch das Gericht über seine Widersacher, den Pharao und das ägyptische Volk als Mittäter, errettet Gott sein Volk. Trotzdem ist es schwer verständlich, denke ich. Aber ich denke, wenn wir damals zu Gottes Volk gehört hätten, wenn wir selbst hätten miterleben müssen, wie die Ägypter unsere Söhne in den Nil werfen, um sie zu töten, vielleicht könnten wir dann diese Ankündigung besser verstehen in dieser Perspektive. Es ist das Gericht Gottes über Pharao und sein mörderisches Volk. Und es ist gleichzeitig die Errettung für Unterdrückte. Wenn wir es so sehen, können wir vielleicht sogar Trost darin finden, dass Gott der gerechte Richter ist. Von Gottes Perspektive wird eines Tages jegliche Ungerechtigkeit und jegliche Boshaftigkeit gerichtet werden. Gott wird sein Volk erretten. Für dieses Volk ist er also Retter und Beschützer, heute wie damals. Heute definiert sich der Glaube beziehungsweise das Volk daran, wer an Jesus glaubt. Damals war es die, die beschnitten wurden. Dazu kommen wir gleich. Die Nachfahren Abrahams. Es ist also eigentlich aus der Perspektive des Volkes betrachtet ein Grund zu großer Freude, dass Gott sein Volk erretten wird. Doch eben diese Wahrheit, dass Gott in dieser Errettung auch Gottes Gericht bringt, diese Wahrheit ist es, die Mose im nächsten Abschnitt in Lebensgefahr bringt. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, auch er hat Gott einen Sohn Israels vorenthalten, wenn auch auf andere Weise. Mose selbst hat seinen Sohn Gershom zwar nicht wie Pharao unterdrückt, natürlich tut man das nie mit seinen Söhnen, aber er hat ihn auf andere Weise aus Gottes Volk ferngehalten. Lesen wir von Vers 24, dann wird das hoffentlich klarer. Also dort heißt es, im Nachtlager trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah, also die Frau von Mose, einen scharfen Stein und schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab und berührte damit seine Füße und sprach, ein Blutbräutigam bist du mir. Da ließ er von ihm ab. Der Beschneidung wegen, sagte sie damals, Blutbräutigam. Also hier wird der Text ein wenig herausfordernd, gelinde gesagt. Wir wissen auch gar nicht genau, was es mit diesem Begriff Blutbräutigam auf sich hat. Es gibt verschiedene Meinungen darüber. Aber dieser Text erinnert mich an eine Predigt über einen Abschnitt aus 1. Mose 17 vor einigen Jahren. Dort wird nämlich in so ziemlich jedem Vers explizit von Beschneidung geredet. Dort heißt es, alles was männlich ist, muss sich am Fleisch seiner Vorhaut beschneiden lassen. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und die arme Joseka war an dem Abend mit der Lesung dran. Und nach den ersten paar Erwähnungen fing sie an zu kichern. Und es wurde immer lauter und lauter, bis sie einfach nicht mehr reden konnte, weil es so viele Male erwähnt wurde, dass es und so grafisch auch erwähnt wurde, dass sie sich einfach nicht mehr halten konnte. Und Martin natürlich dann kommt mit einer hilfreichen Bemerkung und ruft ihr zu, versuch nicht daran zu denken. Und das war natürlich der Gipfel. Ich weiß nicht, wie viel von der Lesung damals angekommen ist, aber für uns ist dieser Abschnitt von damals aus 1. Mose 17 wichtig, wenn wir diesen kurzen Abschnitt im 2. Mose verstehen wollen. Es geht nämlich konkret um Vers 14 in 1. Mose 17, also wer eine Bibel vor sich hat, darf es gerne aufschlagen. Eigentlich wollte ich es hier oben zeigen, aber dann ging mir die Zeit aus. Vers 14, 1. Mose 17, dort heißt es, ein männlicher Unbeschnittener aber, der sich nicht am Fleisch seiner Vorhaut beschneiden lässt, der soll aus seiner Sippe getilgt werden. Meinen Bund hat er gebrochen. Wer nicht beschnitten ist, wer sich nicht beschneiden lässt, gehört nicht zum Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Was zählt dieser Bund? Man könnte sagen, naja, halb so schlimm. Aber dieser Bund ist ein kostbarer Bund, denn er enthält die Verheißungen an Abraham, dass Gott ihn segnen würde, ihn und seine Nachfahren. Er würde ihnen Land schenken, er würde ihnen Nachkommen schenken und sie in allem segnen. Und sie würden ein Segen für die ganze Welt werden. Das ist der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Aber er ist an das Bundeszeichen der Beschneidung geknüpft. Und Beschneidung ist die einzige Möglichkeit, wie man Teil von Gottes Volk sein kann. Die Aussage hier in Vers 14, was ich gerade vorgelesen habe, ist also unmissverständlich. Wer nicht beschnitten ist, der bricht Gottes Bund mit Abraham. Der gehört nicht mehr zu Gottes Volk und steht nicht mehr unter Gottes Segen. Und hier merken wir vielleicht, was Mose angerichtet hat. Moses Entscheidung bedeutet, dass sein eigener Sohn Gershom keinen Anteil an den Verheißungen an Abraham hat. Gershom gehört damit, wenn auch unverschuldet, gar nicht zu Gottes Volk. Anders ausgedrückt ist es so, als hätte Mose Gott einen erstgeborenen Sohn vorenthalten. Eben genau das, was Gott Pharao vorwirft. An dieser Stelle hängt also Gottes Gericht über Mose, wenn man so will, in derselben Art und Weise, wie es über Pharao angekündigt wird. Und es hängt mit der Errettung von Gottes rechtmäßigen Kind zusammen, Gershom an dieser Stelle. Er ist ein Nachfahre Abrahams. Er sollte beschnitten sein. Er sollte zum Bund gehören. Und Mose hat das gering geachtet. Aber letztlich ist das hier nicht nur die Errettung von Mose, sondern eben auch die Errettung von Gershom. Gott rettet Gershom, indem er Mose ziemlich unmissverständlich darauf aufmerksam macht, dass er unbedingt beschnitten werden muss, damit er Gottes Segen empfangen kann. Gershom wird also in den Bund mit Gott hineingerettet durch die Beschneidung, wenn man so will. Er wird Teil von Gottes Volk, damit wird er gerettet. Er gehört zur Verheißung und er gehört zu dieser Errettung, die in Ägypten stattfinden wird. Und als Zipporah also das offensichtlich erkennt, nämlich dass Gershom beschnitten werden muss, und sie tut das mit einem scharfen Stein, also da wird es etwas grafisch, aber man muss auch sagen, was für eine Mutter, was für eine Ehefrau. Denn sie letztendlich ist sie für die Errettung beider verantwortlich. Für sie ist der Bund wichtiger als für Mose. Nun, und dann überträgt sie quasi die Beschneidung von Gershom und das geflossene Blut auf Mose, so wie es hier beschrieben steht. Und bezeichnet Mose daraufhin als Blutbräutigam. Warum, ist nicht ganz klar. Vielleicht kommt darin einfach ihre Erleichterung und Freude darüber zum Ausdruck, dass Mose gerettet ist, dass sie ihren Ehemann wiedergewonnen hat. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass in dieser Art und Weise, wie Blut hier geschrieben wird, es ist in der Plural, dass das etwas mit Blutschuld zu tun hat. Mose hat Blutschuld auf sich gebracht, indem er Gershom nicht beschnitten hat. Also etwas schwierig, dass wir da, wir müssen um einige Ecken denken, es ist wahrscheinlich etwas gewöhnungsbedürftig, diese Denkweise im Alten Testament. Aber das Spannende ist, dass sobald das geschieht, die Krise genauso schnell vorbei ist, wie sie gekommen ist. Gottes Plan geht weiter, als wäre fast nichts geschehen. Erhält dann Aaron seine Offenbarung, macht sich auf den Weg, um Mose zu treffen. Sie begegnen sich am Berg Horeb, am Gottesberg, voller Freude. Und dann treten sie gemeinsam vor das Volk, sprechen die Worte Gottes zum Volk, zeigen die Zeichen. Und Vers 31, und das Volk glaubte. Und sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen hatte und ihr Elend gesehen hatte. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder. Also hier sehen wir, wie Gottes Wort wahr wird, was er vorher schon, letzte Woche hat mir das gesehen, Mose angekündigt hatte. Sie hören von Gottes großer Treue, dass er sich an den Bund mit ihren Vorvätern erinnert hat, von seiner Güte und Barmherzigkeit, dass er sich ihrer angenommen hat, und da können sie nicht anders als dankbar und voller Freude und Erleichterung vor ihm niederzufallen und ihn anzubeten. Was für ein Moment, vielleicht können wir uns da reinfühlen. Es ist voller Freude jetzt, dass endlich ein Ende ihres Leidens, das sie über mehrere Jahrhunderte angedauert hat, endlich ist ein Ende in Aussicht. Wie steht es aber mit uns? Was lernen wir denn aus dieser dramatischen Episode in Moses Leben? Nun, ich habe, glaube ich, 5 Punkte, wenn ich mich richtig erinnere. Erinnern wir uns an den Anfang. Mose ist bereit, er nimmt entschlossen den Stab Gottes in die Hand und los kann es gehen. Er meint, er ist bereit, aber wir sehen hier, dass Gottes Perspektive eine andere ist. In Gottes Augen muss noch etwas Wichtiges geschehen. Aber erstens sehen wir hier, denke ich, dass Gott unfertige Menschen wie Mose für große Aufgaben beruft. Bevor Mose bereit ist, wird er schon berufen. Er ist bereit zu gehen. Und Gott macht dann den Rest, wenn man so will. Allerdings kann Mose nur dann mit Integrität vor den Pharao treten, nur dann seine Aufgabe erfüllen, wenn er erst einmal vor der eigenen Türe kehrt. Und das macht Gott hier unzweideutig klar, und so verpasst er ihm gewissermaßen den letzten Schliff, damit Mose wirklich bereit ist. Auch wenn es sich zunächst nicht sehr ermutigend anhört, dann ist es doch eine ermutigende Angelegenheit für uns. Denn ich denke, wir dürfen daraus Zuversicht ziehen, dass Gott im entscheidenden Moment alles tut, damit unfertige Menschen wie wir für die Aufgabe in Gottes Plan zubereitet sind. Auch für uns hat Gott eine Aufgabe in seinem Plan. Wir sind jetzt noch unfertig. Wir werden immer unfertig sein, bis zum Ende hin. Aber Gott gebraucht unfertige Menschen und er bereitet sie so zu, dass sie seine Aufgabe erfüllen können. Was muss Mose also konkret lernen? Er muss lernen, die Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen. Und wir sehen hier, dass der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Es ist die Grundlage für sein errettendes Handeln. Wenn wir allerdings anschauen, wie wichtig er für Mose ist, dann ist er nicht einmal wichtig genug, um ihn auf seinen eigenen Sohn Gershom anzuwenden. Also hier ist ein Unterschied in Perspektive. Gott sieht diesen Bund als unwahrscheinlich wichtig an. So wichtig, dass er Mose töten will, weil er den Bund gebrochen hat, indem er seinen Sohn nicht beschnitten hat. Mose muss also zuerst die Wichtigkeit und auch sogar die Kostbarkeit von Gottes Bund erkennen, bevor er sich von Gott für diesen Bund gebrauchen lassen kann. Er braucht Integrität. Zweitens, natürlich ist es nicht der Bund in sich, der wichtig für Gott ist. Denn der Bund ist ja Ausdruck einer Beziehung, einer treuen Liebesbeziehung zu seinem Volk, für die sein Bund gilt. Mose stirbt hier beinahe, weil Gott der Bund mit seinem Sohn Gershom so wichtig ist, dass er das nicht durchgehen lassen kann. Gott lässt keine Fünfe gerade sein, wenn man so will. Mose hat seinen Sohn durch seine Unterlassung, hat ihm den Bund Gottes vorenthalten und den Segen, der damit verbunden ist. Gott nimmt das ernst und er wird nicht zulassen, dass irgendeines seiner Kinder durch menschliche Unterlassung, auch wenn es der Größte hier ist im Alten Testament, Mose vielleicht, er wird nicht zulassen, dass irgendeines seiner Kinder durch menschliche Unterlassung nicht an seinem Bund teilhat. Da macht er auch vor Mose nicht Halt, wenn es um seine geliebten Kinder geht. Und ich denke, entsprechend sollten doch auch wir Gottes Kinder als kostbare Juwelen betrachten und nichts tun, aber auch nichts unterlassen, was ihre Teilhabe am Bund gefährden würde. Natürlich ist Gott souverän darüber und keines seiner Kinder wird verloren gehen. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht auch wie Mose Schuld auf uns laden können, wenn wir das Falsche tun oder das Falsche unterlassen. Ich denke, das sollten wir uns in unserem Alltag durch den Kopf gehen lassen. Denn wie wir andere zum Beispiel auf Facebook begegnen, wenn wir schnell mal eine, wenig angepasste, zornige oder was auch immer Antwort geben, welche Steine legen wir da anderen in den Weg, dass sie in den Bund hineingenommen werden? Oder im täglichen Gespräch mit den Nachbarn, mit den Kollegen, mit Kommilitonen, was auch immer. Welche Bemerkungen und welche Unterlassungen auch sind da vielleicht die Dinge, die andere ein Stück weiter vom Bund wegrücken, anstatt sie heranzuführen? Das muss natürlich nicht immer so das Weichgespülte sein, Weichgespülte, sondern es kann natürlich auch mal eine klare Ansage bedeuten. Denn wenn wir diese klare Ansage anderen vorenthalten und sie nicht wissen, dass sie Rettung brauchen, nur als Beispiel, dann unterlassen wir doch auch etwas. Sprich, es ist unheimlich wichtig, dass wir die Wichtigkeit dieses Bundes erkennen, aber auch die Wichtigkeit derer, die auf der anderen Seite des Bundes stehen, nämlich diese kostbaren Kinder, um deren Willen Mose hier beinahe stirbt. Drittens, eigentlich ist das ein Unterpunkt des nächsten, wir haben gesehen, dass Mose sich letztlich nicht viel anders als Pharao verhält, nämlich er enthält einen Sohn Israels, er enthält Gott einen Sohn Israels vor. Was ist die Übertragung auf heute? Nun, ich denke, die direkteste Übertragung, wie wir heute unseren Kindern diesen Eintritt vorenthalten können, ist vermutlich, dass wir ihnen die Botschaft des Evangeliums vorenthalten. Denn die einzige Voraussetzung dazu, dass wir heute zum Bund gehören, ist ja nicht, dass wir Nachfahren Abrahams sind und beschnitten sind, sondern der Glaube an Jesus Christus. Sprich, so wie Mose damals im Gershom den Bund vorenthält, indem er den Gershom nicht beschneidet, genauso können wir anderen die Evangeliumsbotschaft vorenthalten und damit die Grundlage entziehen, auf der sie gerettet werden, indem sie es glauben. Ich denke, daran merken wir zum einen, welche wichtige Rolle das Kinderprogramm hat. Es ist unheimlich wichtig, dass unsere Kinder das Evangelium hören und glauben und so Teil von Gottes Bund sein können. Und ohne Kinderprogramm würden sie vielleicht einen Schritt weniger, würden sie das Evangelium nicht verstehen. Das andere Standbein ist aber natürlich die stille Zeit zu Hause. Dass wir als Familie die regelmäßige Bibelzeit ins Zentrum stellen, weil das für das geistliche Wohl unserer Kinder unablässig ist. Und wie wir an Mose sehen, auch für unser geistliches Wohl. Viertens, letztlich sehen wir hier aber auch die große Treue Gottes am Werk. Gott ist Herr über Leben und Tod. Und diese Macht gebraucht er. Da dürfen wir uns sicher sein, dass er, um alles aus dem Weg zu räumen, was sich unserer Errettung widersetzt. Selbst der Pharao muss sich Gott beugen. Und selbst Mose muss vor ihm Rechenschaft ablegen. Vielleicht ist eine kleine Anwendung, dass wir für die Kirchenführer beten. dass sie uns nichts vorenthalten, dass sie ihrem Volk nichts vorenthalten, was zu ihrer Errettung notwendig ist. Aber letztlich sollten auch wir uns die Frage stellen, gibt es Bereiche in unserem Leben, in denen wir uns Gott widersetzen, so wie Pharao? Auf welcher Seite stehen wir? Stehen wir auf der Seite Pharaos oder auf der Seite Gottes? Ist es uns wichtig, Gottes Willen zu tun? Ist es uns wichtig, Teil von Gottes Plan zu sein und seinen Willen zu tun? Gibt es Bereiche in unserem Leben, in denen wir uns Gott widersetzen? Oder in denen wir vielleicht einfach Gottes Willen ignorieren, weil er nicht sehr wichtig erscheint? Wir wissen ja nicht, warum Mose diese Beschneidung nicht vorgenommen hat. Vielleicht war es einfach nur, weil er zu viel anderes zu tun hatte. In welchen Bereichen ignorieren wir Gottes Willen? Jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass wir uns in diesem Schlamm suhlen, wenn man so will, dass wir ständig auf der Suche nach Sünde sind und aus dem schlechten Gewissen gar nicht mehr herauskommen. Aber wir müssen dabei nicht unbedingt erwarten, dass wir gleich tot umfallen, so wie Mose fast gestorben wäre. Denn Gott ist ein gütiger Gott. Und wir sollten nicht vergessen, dass Mose selbst gerettet wurde und durch diese Erkenntnis zubereitet wurde, um seinen Auftrag mit Integrität auszuführen. Also auch wenn wir uns fragen, in welchen Bereichen unseres Lebens nehmen wir Gott nicht ganz ernst, dann können wir das auf eine positive Art und Weise tun, weil wir Gott gehorchen wollen, weil der Heilige Geist in uns wirkt, weil wir Ja zu Gott sagen, Ja zu seinem Willen und ihn dann auch tun. Warum beten wir nicht, dass Gott uns zeigt, was in unserem Leben nicht stimmt? Dass er uns zeigt, wo wir uns vielleicht bewusst widersetzen oder wo wir Gottes Willen ignorieren? Und dann können wir Gott auch danken für seine Treue, dass er keinen aus seinem Volk, Gershom nicht und den Rest des Volkes nicht, verloren gehen wird, sondern seine ganze Macht einsetzen wird, um seine Söhne zu retten, seine Kinder zu retten. Lasst uns also noch beten. Himmlischer Vater, wir sehen, dass dir dein Bund mit deinem Volk ernst ist. Wir sehen, welche schwerwiegenden Konsequenzen es hat, wenn wir deinen Bund übertreten, wenn wir deinen Willen ignorieren. Vater, wir bitten dich, dass du uns die Bereiche in unserem Leben zeigst, in denen das jetzt noch der Fall ist. Bitte gib uns offene Augen und schenk uns deine Perspektive, damit wir sehen, wie kostbar für dich dein Volk ist. Damit wir Stärkung daraus ziehen, aus der Gewissheit, dass du in deiner Macht, alles in deiner Macht Stehende tust, um uns zu erretten. Und wir sehen am Kreuz und an der Auferstehung, dass deine Macht ausreicht, um uns hin zu dir zu führen, in deinen Bund, in die Gemeinschaft mit dir und zum ewigen Leben. Vater, bitte schenk uns das Bewusstsein für diese kostbaren Juwelen, deine Kinder. Gib, dass wir nichts tun, was sie fern von dir hält, gerade die, die noch nicht in eine Gemeinde gehen, sondern schenk uns wiederum deine Perspektive, damit wir deine Worte sprechen, damit wir mit deinen Ohren zuhören, damit wir es aber auch nicht unterlassen, unseren Kindern und unseren Freunden und Familien das Evangelium zu sagen, wenn es sich anbietet. Bitte schenk uns diese Offenheit für deinen Willen. In Jesu Namen. Amen.